Guten Morgen, sagt Ihnen Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Ist am Ende alles aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich mein heutiger Gast, Pater Christoph Kreitmeier, in seinem Vortrag und er sagt, da muss noch was kommen. Zahlreiche Wissenschaftler haben in den letzten Jahrzehnten das Phänomen des Todes mit einem offenen Geist untersucht. Was geschieht beim Tod? Ist da so eine Frage, erlischt das Bewusstsein oder gibt es eine Seele, die den Körper verletzt? Letzteres würde bedeuten, dass das Bewusstsein mit dem Tod des psychischen Körpers, des physischen Körpers nicht erlöscht, sondern sich nur die Wahrnehmungsebene eben ändert, so die Wissenschaft. Wir Christen glauben an ein Leben nach dem Tod, an das ewige Leben. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen wir, dass wir an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben glauben. Liebe Zuhörer, und doch treibt uns Menschen die Frage um, was kommt nach dem Tod? Besonders dann, wenn schwere Krankheiten, Leid und Sterben unser Leben berühren. Und da ist die bange Frage wieder da. Ist am Ende alles aus? Die Frage nach dem Tod ist eine philosophisch-religiöses und auch ein spirituelles Thema, so könnte man sagen, das mindestens seit dem Altertum erörtert wird. Zur Beantwortung gibt es die verschiedensten Ansätze und auch Jenseitsvorstellungen auch der Weltreligionen. In seinem Vortrag heute wird Pater Christoph all diese verschiedenen Vorstellungen streifen und uns biblische Hoffnungsbilder vom Tod und vom ewigen Leben mit auf unseren Lebensweg geben. Pater Christoph, er ist Franziskaner und er lebte bis Oktober 2016 im Kloster 14 Heiligen in Oberfranken. Er ist Autor zahlreicher Bücher und bekannt für seine exzellenten Vorträge und Gedanken. Und eines seiner ersten Bücher von Pater Christoph, das richtet sich an trauernde Menschen. Und gerade in der Trauerzeit ist ja die Frage, wo ist mein Angehöriger jetzt? Geht es ihm wirklich gut? Gibt es wirklich etwas Neues nach dem Tod? Auch existenziell, sie beschäftigt Trauernde. Ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon im Kloster Frauenberg in Fulda. Pater Christoph, guten Morgen, willkommen.
Schönen guten Morgen an diesem Novembertag.
Schön. Pater Christoph, ich habe schon erwähnt, eines Ihrer ersten Bücher neben dem Buch Glaube an die Kraft der Gedanken und auch Ihrem Buch Sehnsucht, Spiritualität, um nur erst mal zwei zu nennen, ist auch ein Buch für Trauernde. Und das ist auch etwas, was gerade Ihnen als Seelsorger immer wieder begegnet, nämlich die Frage, Herr Pfarrer, Herr Pater, was kommt nach dem Tod? Geht es meinem Angehörigen gut?
Ja, die Frage bewegt uns immer wieder und zwar nicht nur beruflich, sondern auch menschlich selber. Ich habe dazu mittlerweile wirklich sehr griffige Antworten gefunden, die vor allem durch Studium, durch Lesen, aber vor allem durch Erfahrungen aus meiner Eigentherapie mit Innenwanderungen in meine innere Seele, in mein Unbewusstes, aber auch durch viele Kontakte zu Trauernden, wo ich von diesen Menschen viel gelernt habe und bin mittlerweile bestätigt in meiner eigenen Hoffnung, dass es etwas danach gibt, nach diesem Leben.
Obwohl wir ja im Glaubensbekenntnis das ja immer wieder sagen, dass wir an das ewige Leben glauben und doch kommt so der Zweifel. Ich musste beim Vorbereiten irgendwie auch daran denken. Ich habe mich letztens meinem Vater darüber unterhalten und er sagte, tja Sabine, es ist noch keiner zurückgekommen. Ich kenne niemand, obwohl es ja schon Menschen mit Nahtoderlebnissen auch gibt.
Ja, das ist ein ganz eigenes Phänomen, was ich gleich darauf eingehen werde. Situation ist wirklich die, dass wir mittlerweile von dem Phänomen ausgehen müssen, dass von den Christen in Deutschland, also evangelisch und katholisch, mittlerweile gut die Hälfte nicht mehr an das ewige Leben glaubt. Das heißt, es schließt sich eigentlich aus. Christen glauben an das ewige Leben. Das heißt, eine große Verunsicherung ist mittlerweile da.
Und in diese Verunsicherung wollen wir auch heute mit unserem Vortrag hineinsprechen. Ist am Ende alles aus? Und Pater Christoph sagt, da muss noch was kommen. Hören wir jetzt Ihren Vortrag und im Anschluss, liebe Hörer, in gewohnter Weise können Sie in der Lebenshilfe anrufen und mit uns ins Gespräch kommen. Die Nummer dazu gebe ich nach dem Vortrag durch. Und jetzt lauschen wir Pater Christoph Kreitmeier.
Vielen Dank für die gute Einführung. Genauso ist es, wie Sie am Anfang sagten, es kommt letztlich, was die Wissenschaft gesagt hat, darum, dass wir unsere Wahrnehmungsebene verändern. Dazu gleich mehr. Was kommt nach dem Tod? Das ist eine Frage, die die Menschheit von Anbeginn an umgetrieben und zu den unterschiedlichsten Antworten geführt hat. Es gibt Forschungen, dass Neandertaler ihren Verstorbenen schon etwas beigelegt haben in die Grube. Das heißt, auch da schon vor langer, langer Zeit bei den primitivsten Menschen gab es so etwas wie eben diese Hoffnung. Ist mit dem Tod alles aus? Enden wir ausgelöscht im großen Nichts? Vergeht und verwest zwar unser Leib, aber lebt unsere unsterbliche Seele nach dem Tod weiter? Gibt es überhaupt eine Seele? Wartet ein strafender Richtergott auf uns, der unser Leben mit unbestechlicher Gerechtigkeit beurteilt und uns je nachdem ins Fegefeuer, in die Hölle oder in den Himmel schickt? Oder ist der Tod der Übergang in ein anderes, ein ewiges Leben? Was ist das überhaupt, ewiges Leben? Werden wir in diesem ewigen Leben die uns im Tod vorangegangenen Menschen, etwa unsere Eltern, den Lebenspartner, wiedersehen? Werden wir wiedergeboren oder kommen wir als anderer Mensch oder, wenn wir ein verwerfliches Leben geführt haben, womöglich als Tier oder Pflanze wieder zurück auf diese Erde? All diese Fragen werden wir heute in diesem Vortrag etwas berühren. Ich werde aber mein Hauptaugenmerk auf die Aussagen vor allem des Christentums richten, denn zu diesem Riesenthema kann ich leider in 30 Minuten alles nur anschneiden. Deswegen möchte ich diesen wichtigen Vortrag heute sehr gerafft Ihnen nahebringen und vor allem das Hauptaugenmerk auf die Psychologie und das Christentum richten. Jeder Mensch, ob reich oder arm, berühmt oder unbedeutend, stirbt irgendwann einmal. Das ist unaufhaltsam und so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir können uns nicht einmal dagegen wehren, wie gegen eine Krankheit oder den Angriff eines Feindes. Das Sterben ist etwas ganz Normales. Der Tod gehört einfach zum Leben. Er ist so normal wie die Geburt, der Anfang und das Ende. Sie gehören so zusammen wie ein keimendes Samenkorn und eine verdorrende Pflanze. Der Tod ist die beste Erfindung, denn er schafft Platz für Neues. So sagte es der früh verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs im Angesicht seines nahen Todes. Dieser Satz zeigt keine Furcht vor dem Tod, sondern einfach eine Notwendigkeit. Wir werden alleine geboren und wir werden auch alleine sterben. Ist das für einen gläubigen Christen wirklich so? Henry Nouwen, ein international anerkannter Theologe und spiritueller Lehrer, der 1996 starb, hinterließ viele gute Bücher und Aufsätze, die sich dadurch auszeichnen, dass sie komplizierte philosophische Fragen in einer einfachen Sprache aussprechen, ohne dass die Tiefendimension verloren geht. Seine Texte knüpfen bei Erfahrungen an, die jeder kennt, und regen zu einem Fortphilosophieren ein. Berühmt ist seine Fabel geworden, gibt es ein Leben nach der Geburt. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Ja, so ein Unsinn. Das habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist die denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Diese geniale Fabel, diese geniale Frage, ob es ein Leben nach der Geburt gibt, können wir auf die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod geben wird, anwenden. So viele Menschen, sogar Christen, glauben heute nicht mehr an ein Leben nach dem Tod oder sie bleiben ein Leben lang in ihren Zweifeln stecken. Ich möchte Sie ermuntern, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist das spannendste und Ihr Leben veränderndste Moment in Ihrem Leben. Ich selbst wurde herausgefordert durch eine persönliche Erfahrung. Schon als junger Mensch war 5 Tage im Koma und das hat mein Leben verändert. Das ist wohl auch der Grund, warum ich Priester und Franziskaner wurde. Ich möchte meine Lebenszeit nutzen. Ich weiß, dass ich sterben werde und habe immer weniger Angst davor. Der Zeitgeist der Moderne, des Materialismus und der Beschränkung nur auf das Diesseits hat in modernen Industriegesellschaften eine Einstellung hervorgebracht, die sich auch im Umgang mit den Toten widerspiegelt. Wie eine Gesellschaft mit ihren Toten umgeht, lässt auch tiefe Rückschlüsse darauf zu, ob man Angst vor dem Tod hat. In Deutschland findet das Sterben vielfach im Verborgenen statt, in Krankenhäusern, auf sterilen Intensivstationen, in Hospizen, selten zu Hause. Ganz anders dagegen zum Beispiel in Südamerika, Afrika, Asien oder anderen Kulturen. Der oder die Tote wird zu Hause aufgebahrt und alle Angehörigen, Freunde und Nachbarn nehmen manchmal tagelang am offenen Sarg oder Bett Abschied. Wir überlassen das schnell einem Bestatter, sollte jemand doch zu Hause gestorben sein. Dieser holt den Leichnam ab, es wird da auch nicht mehr vom Verstorbenen geredet und kümmert sich dann um den ganzen Rest. In unserer modernen Welt versuchen Beschreibungen über Nahtoderlebnisse oder Wiedergeburt die Angst vor dem Tod zu dämpfen oder zu nehmen. Es gibt ganz viel esoterisches Geschwurbel, das einen eher verwirrt, als es einem Trost und Kraft gibt. Dabei hätte der christliche Auferstehungsglaube ein viel größeres Potenzial an Entängstigung, Trost, Zuversicht und lebensstärkender Hoffnung. Bevor wir auf den christlichen Glauben mit seiner Auferstehungshoffnung schauen, wollen wir ganz kurz auf die Religionen schauen mit der Frage, was kommt nach dem Tod? Religionen sind nämlich von jeher Sinnstifter über den Tod hinaus. Was kommt nach dem Tod? Das kann niemand genau beantworten, denn Tote können ja nicht reden und es uns erzählen. Doch diese Fragen lassen die Menschen überall auf der Welt seit Urzeiten nicht los. Was passiert mit mir, wenn ich tot bin? Kann ich dann an einen anderen Ort, in einer anderen Gestalt weiterleben? Oder bin ich einfach ausgelöscht und vergessen? Wer bestimmt das? Bestimmt das überhaupt jemand? Und wer? Jede Religion hat eine andere Vorstellung davon, was nach dem Tod mit dem Menschen passiert. Im Islam, dem Christen und dem Judentum gibt es auffallende Ähnlichkeiten. Denn diese drei Religionen gehen davon aus, dass es ein Leben im Diesseits, also auf der Erde, und ein anderes, besseres Leben im Jenseits, also im Paradies oder im Himmel gibt. Der Hinduismus und der Buddhismus hingegen glauben an die Wiedergeburt. Ich könnte jetzt die einzelnen Religionen genauer beleuchten, werde das leider jetzt abkürzen und nicht bringen, und weil ich mich auf tiefere Sachen jetzt beziehen möchte, die sich auf unseren Glauben beziehen. Es ist nämlich wichtig, dass wir wissen, wie andere Religionen damit umgehen. Wie gesagt, leider heute in der Kürze nicht möglich. Aber es ist auch wichtig, eine andere Dimension genauer anzuschauen, die alle Menschen, gläubig oder nicht gläubig, verbindet. Nämlich die Bilder unserer Innenwelt, unserer Seele in psychologischer Hinsicht. Tief in uns drin, in unserer Seele, leben Bilder und Symbole, Hoffnungen und Ahnungen, die sich mit unserem Tod auseinandersetzen und die sehr wohl unser Leben und unseren Umgang mit Tod und Sterben bestimmen. Vor allem in unseren Träumen tauchen Symbole und Bilder immer wieder auf, die um den Tod kreisen. Es sind Bilder aus der tiefen Schicht unserer Seele, die uns dazu anhalten wollen, uns mit der Frage unseres todsicheren Todes zu beschäftigen, um zu leben. Der Tod fordert uns auf und heraus zu leben. Der Schweizer Psychologe und Therapeut Carl Gustav Jung hat sich in seinem Aufsatz Seele und Tod damit auseinandergesetzt. Seiner Erfahrung nach gehört es zur ersten Lebenshälfte, zu kämpfen und ein starkes Ich zu entwickeln. Aufgabe der zweiten Lebenshälfte ist es hingegen, sein Ich loszulassen und sich mit dem Loslassen, dem Tod, auseinanderzusetzen. Ich bin in meiner Lebensbiografie jetzt irgendwo dazwischen. Nach Carl Gustav Jungs Meinung bleibt ab der Lebensmitte nur der lebendig, der mit dem Leben sterben will, der bereit ist, sich darauf zuzubewegen, sich mit seinem Tod auszusöhnen. In diesem Zusammenhang weist er auf die Bedeutung der religiösen Symbole und Bilder hin, die nicht in der Vernunft des Menschen zu Hause sind, sondern in seinem Herzen. Sie entstammen einer psychischen Tiefenschicht, die dem Bewusstsein, das immer nur Oberfläche ist, wenig ähnelt. Carl Gustav Jung will nicht ein Leben nach dem Tod beweisen, aber er schreibt, dass es der Seele des Menschen mehr entspricht, wenn wir den Tod als die Sinnerfüllung des Lebens und als sein eigentliches Ziel betrachten, anstatt als ein bloß sinnloses Aufhören. Jung weiß natürlich, dass wir nichts Konkretes über das Leben nach dem Tod sagen können, aber er nimmt ernst, was ihm die Seele von uns Menschen vor Augen führt. Vor allem die unserer der Seele entspringenden Träume zeigen ihm, dass die Seele nicht, wie unser sonstiges Sein, an Raum und Zeit gebunden ist, sondern dem angehört, was unzulänglich und symbolisch als Ewigkeit bezeichnet wird. Theologisch möchte ich an dieser Stelle einfügen, Ewigkeit im biblischen Sinn ist keine Quantitäts-, sondern eine Qualitätsbestimmung des Lebens. Ewiges Leben ist nicht endloses Leben, sondern von Gott erfülltes Leben. Der Theologe Moltmann sagt, Ewigkeit ist der unbegrenzte, ganze, gleichzeitige und vollkommene Genuss des Lebens. Und Pater Anselm Grün sagt, die Psychologie ermutigt uns also, den Ahnungen der eigenen Seele zu trauen. Unsere Seele weiß in ihrer Tiefe, dass mit dem Tod nicht alles aus ist und dass es noch eine andere Form des Lebens gibt, die nicht an die Kategorien von Raum und Zeit gebunden ist. Vorstellen oder gar beweisen können wir uns das mit unserem Verstand nicht, da er an Raum und Zeit gebunden ist. Und doch zeigt die Erfahrung, dass es sinnvoll ist, darauf zu vertrauen, dass uns die Bilder unserer Seele nicht in die Irre führen. Wer sich auf Dauer gegen die Einsichten seiner Seele sperrt, der wird innerlich orientierungslos und ihm schwindet der Glaube an den Sinn in seinem Leben. Er wird seelisch krank. Und von der Häufung und Zunahme seelischer Erkrankungen in unserer Zeit können Psychologen und Seelsorger ein trauriges Lied singen. Ich könnte philosophisch, theologisch und spirituell zu unserem Thema ist am Ende alles aus, da muss noch was kommen, weit ausholen. Will es aber jetzt einfach halten, ohne dieses wichtige Thema zu vereinfachen oder oberflächlich zu bearbeiten. In weiterem Vorgehen dieses Vortrags kommt es mir hauptsächlich um eine mutmachende, sinnstiftende und biblische Argumentation. Wie schon gehört, kennen alle Religionen Bilder und Symbole, mythologisch zu verstehende Erzählungen und Schilderungen, die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Ich möchte heute auf drei Bilder und Vorstellungen eingehen, die aus unserer biblisch-christlichen Tradition stammen. Es sind tröstliche Bilder, die Hoffnung machen wollen, Bilder, die die Tiefenschicht unserer Person ansprechen. Sie wollen die Angst vor dem Tod und dem Unbekannten, das uns in ihm erwartet, verwandeln, indem sie uns mit dem Vertrauen und der Hoffnung verknüpfen, die in unserer Seele lebendig sind. Viele Menschen haben angstmachende Bilder in sich. Bilder von Gericht, von Fegefeuer, von Hölle. Leider haben die Kirchen jahrhundertelang kräftig daran mitgewirkt, diese Bilder in den Seelen einzupflanzen. Da ist Gott sei Dank eine neuere Entwicklung im Gange. Deshalb ist es mir heute sehr wichtig, Ihnen helfende und heilende Bilder anzubieten. Bilder, die das Wissen unserer Seele berücksichtigen, unsere tiefsitzenden Ängste vor dem Tod ernst nehmen und sie zugleich verwandeln. Jedes dieser Bilder hat seine Wahrheit, jedoch nicht die ganze Wahrheit. Es ist, als ob uns jeweils ein kleines Fenster einen Spalt weit geöffnet würde zum großen Geheimnis Gottes und dem, was nach dem Tod kommt. Das erste Bild ist mir persönlich jetzt ganz nahe, denn ich lebe seit mindestens 4 bis 6 Wochen zwischen Tür und Angel. Ich bin umgezogen von 14 Heiligen nach Fulda. Ich war über 2,5 Wochen in einem Gästezimmer, bin jetzt in meinem Zimmer, aber immer noch nicht richtig eingezogen. Das erste Bild ist eine Wohnung bereiten. Als Jesus von seinem bevorstehenden Tod weiß, spricht er den zurückbleibenden Jüngern Trost und Mut zu. In seiner Abschiedsrede, die das Johannesevangelium überliefert, heißt es bei Johannes 14, 1-3, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das Bild der Wohnung ist es, das Jesus hier verwendet. Wohnung, Zimmer, Haus, das ist mein geschützter Bereich, mein Rückzugsort. Dort kann ich mich wohlfühlen, geborgen und sicher sein. My home is my castle. In meiner Wohnung, in meinem Zimmer kann ich mich ausruhen und Kräfte tanken. Dort lebe ich, manchmal auch, wenn ich kein Mönch bin, mit den mir liebsten Menschen zusammen. Kann Freunde und Gäste einladen. In meiner Wohnung kann ich offen und vertrauensvoll reden. Dort wachsen auch zum Beispiel Kinder auf und finden ihre Heimat. Indem Jesus dieses Bild verwendet, verspricht er uns, dass er uns durch seinen Tod eine Wohnung vorbereitet, in die wir nach unserem Tod einziehen dürfen. Der heutige Mensch spürt existenziell die Unbehaustheit, ich zurzeit auch, das nicht zu Hause sein können. Jesus hilft uns. Wir sterben nicht ins Unbehauste hinein, in etwas Unbekanntes und Dunkles oder ins Nichts, sondern in einen geschützten und bergenden Raum des Vertrauten. Wir werden erwartet. In einer letzten Geborgenheit wohnen, das ist ein Sehnsuchtsbild, das wir alle kennen, denn wir erfahren hier auf dieser Erde immer wieder, dass Leben ungeborgen und gefährdet ist. Die vielen, vielen Flüchtlinge. Das Bild von der Wohnung, die Jesus für uns bereitet, sagt, wenn wir sterben, dann kommt Jesus zu uns, um uns zu sich und in die Wohnung seines Vaters zu holen, damit wir auf immer dort sind, wo er ist, und in unzerstörbarer Geborgenheit bei Gott und in Gott wohnen. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Wochen erlebt, dass Freunde gekommen sind und mir geholfen haben, mein kleines Zimmer hier, das ein Viertel so groß ist wie mein Zimmer in 14 Heiligen, ich also eine viel kleinere Wohnstadt habe, dass Freunde kamen und mir geholfen haben, dieses Zimmer einzurichten. Genauso wird Jesus es für mich tun nach dem Leben. Das zweite Bild. Vom Engel in Abrahams Schoß getragen werden, das Bild des Paradieses. Der Evangelist Lukas verwendet in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus ein wunderschönes Bild für unser Sterben. Als Lazarus starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Eigentlich sind es zwei Bilder, die Lukas benutzt. Da ist zum ersten das Bild von den Engeln, die uns über die Schwelle des Todes tragen, und zum anderen das Bild von Abrahams Schoß. Für die frommen Juden zur Zeit Jesu war Abrahams Schoß das Bild für einen Ehrenplatz, den der Arme nun beim ewigen Festmahl einnehmen darf. Diese beiden Bilder bringen zum Ausdruck, wir werden in unserem Sterben also nicht allein sein. Engel sind da, begleiten uns und bringen uns zu unserem Platz. Wir werden über die angstmachende Schwelle des Todes in die bergenden Arme in seinen Schoß getragen und so für immer in Gottes Liebe geborgen sein. Johann Sebastian Bach lässt seine Johannespassion mit diesem tröstlichen Bild im Schlusschoral ausklingen. Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen. In seiner Erzählung vom Tod Jesu am Kreuz verwendet Lukas ein ähnliches Bild. Er erzählt, dass mit Jesus noch zwei Verbrecher gekreuzigt wurden, einer zu seiner Rechten und der andere zu seiner Linken. Hier am Frauenberg in Fulda ist eine schöne Barockdarstellung oben auf dem Kreuzberg genau dieser beiden und Jesus in der Mitte zu sehen. Der Linke verhöhnt Jesus. Wenn er denn schon der Messias sei, dann solle er doch gefälligst sich selbst und ihn retten. Ganz anders reagiert der Mitgekreuzigte an Jesu rechter Seite. Er weist den anderen zurecht. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Paradies in vielen Religionen ist die Vorstellung von einem Paradies bekannt. Oft wird es mit dem Bild eines wunderschönen Gartens umschrieben, in dem Harmonie und Frieden herrschen, in dem Mensch und Gott Tür an Tür zusammenwohnen. Es ist eine hoffnungsvolle Szene, die Lukas erzählt. Selbst wenn wir am Ende unseres Lebens glauben, wir hätten unser Leben verfehlt und an uns und unserer Bestimmung vorbeigelebt, dürfen wir uns voller Vertrauen Jesus zuwenden und sagen, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Blick auf Jesus lässt uns hoffen, dass wir mit ihm ins Paradies eingehen werden, dass wir umfangen sein werden von seiner vergebenden und annehmenden Liebe. Und das dritte Bild, das ist vielleicht das bekannteste Bild, ist der Himmel. Was heißt das? Wie können wir uns den Himmel vorstellen? Paulus spricht in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist und die Gott nur durch seinen Geist offenbart. Was Gott uns im Himmel bereitet hat, das hat, so Paulus, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, und es ist in keines Menschen Herz gekommen. Was immer wir uns vom Himmel vorstellen, reicht nicht aus, um dem Himmel gerecht zu werden. Was uns im Himmel erwartet, übersteigt unsere Vorstellungen. Die Theologie hat den Himmel immer wieder als den Ort beschrieben, an dem wir eins sind mit Gott. So sagt der katholische Theologe Gerhard Lohfink: Himmel, das ist nichts anderes als die Begegnung mit Gott selbst. Von der Psychologie her können wir sagen, im Himmel wird unsere tiefste Sehnsucht erfüllt. Gott sei Dank können wir ja schon in unserem jetzigen Leben Erfüllung und Glück erleben. Das Glück der Begegnung, der Liebe, des Einsseins mit einem geliebten Menschen. Das Glück des Gelingens, das Glück des Erfolges. Doch wir wissen alle, dass wir das Glück nicht festhalten können. Jede Glückserfahrung setzt neues, sehnsüchtiges Streben frei nach mehr Liebe, nach noch mehr Intensität, nach größerem Erfolg. Erst im Himmel kommt dieses sehnsuchtsvolle Streben an ihr Ziel und wird erfüllt. Dort wird es uns in der Begegnung mit Gott wie Schuppen von den Augen fallen, wer wir in Wirklichkeit sind, wie Anselm Grün sagt. Dort wird das einzigartige Bild, das Gott sich von uns gemacht hat, in seinem ursprünglichen Glanz aufstrahlen, und ich werde eins sein mit mir selber und mit Gott. Alle Sehnsucht wird gestillt sein. Es wird deutlich, der Himmel ist außerhalb der uns bekannten Dimensionen von Zeit und Raum. Er ist etwas völlig anderes als unsere jetzige Existenz, die ja gerade durch Zeit und Raum bestimmt ist. Und doch können wir etwas davon erahnen, was Himmel meint. Manchmal machen wir sozusagen himmlische Erfahrungen. Eine Musik kann uns so in ihren Bann schlagen, dass wir völlig in ihr aufgehen und Zeit und Raum vergessen. Der Blick auf dem Gipfel eines Berges, den wir mit viel Schweiß und Anstrengung erstiegen haben, kann uns so überwältigen, dass alle Mühe vergessen ist und wir völlig hingerissen sind. Oder wir erleben Augenblicke, von denen wir im Nachhinein sagen, da stand für uns die Zeit still. Solche erfüllten Augenblicke können uns eine Ahnung davon geben, was Himmel sein kann. Es ist das intensive Erleben der Gegenwart, die pure Präsenz, wie Richard Rohr schreibt in seinem sehr lesenswerten Buch Pure Präsenz. Wer von einer Begegnung, einer Musik, einem Bild, einer Landschaft tief angerührt wird, der vergisst die Zeit um sich her und geht ganz im Augenblick auf. Er ist pur präsent. Auch wenn wir uns im Himmel immer wieder wie einen Ort vorstellen, letztlich ist das Bild des Ortes ein unzulängliches Bild. Gott selbst ist der Himmel. Und ihn können, wie es Salomo bei der Einweihung des Jerusalemer Tempels sagt, ihn können aller Himmel Himmel nicht fassen. Himmel ereignet sich. Er ereignet sich, wenn ich Gott begegne und mich ihm öffne und dadurch zu dem Menschen werde, als der ich gedacht bin und nachdem ich ein Leben lang gesucht habe und unterwegs war. Das Vorbild für diesen Menschen ist Jesus Christus. Alle Bilder der Bibel vom Himmel wollen letztlich das Geheimnis umschreiben, dass wir im Himmel bei Christus sind, der sich für uns hingegeben hat, auf dass wir in Gott leben können. Dann ist unser Leben wie das Leben Christi, nämlich ewige Hingabe, ewige Liebe, ewige Offenheit für Gott und für die Menschen und für uns selbst. Diese drei Bilder, die ich Ihnen nun geschildert habe, diese drei biblischen Hoffnungsbilder helfen uns, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Niemand von uns wird diese Ängste je verlieren. Es sind existenzielle Ängste, die zu unserem menschlichen Leben dazugehören. Und doch können die biblischen Hoffnungsbilder meine Angst relativieren, wenn ich die Augen vor der Angst nicht verschließe und gleichzeitig meine Hoffnung anschaue und sie mit meiner Angst ins Gespräch bringe. Denn nicht nur meine Angst ist eine seelische Realität, auch meine Hoffnung ist eine seelische Wirklichkeit. Darüber habe ich einen eigenen Vortrag auch schon im Radio Horeb gehalten. Hoffnung kann ich nicht selbst herstellen. Sie braucht einen Anhaltspunkt in meinem Leben. Ich muss etwas erlebt haben, an dem sich meine Hoffnung festmachen lässt und aus der heraus sie dann wachsen kann. Hoffnung macht sich an Erfahrung fest. Gleichzeitig überschreitet sie jedoch die bloße Erfahrung. Wie ein Beispiel zeigt, jedes Kleinkind schreit und hat Angst, wenn es zum ersten Mal mitbekommt, dass seine Mutter weggeht. Da kann die Mutter ihm auch noch so eindringlich sagen, dass sie bald wiederkommt und es nie allein lassen wird. Das Kind wird Angst haben und schreien. Erst wenn das Kind wieder und wieder die Erfahrung macht, dass die Mutter tatsächlich zurückkommt, wenn sie weggegangen ist, weicht mehr und mehr die Angst vor dem Alleingelassensein. Das Kind hat erfahren, die Mutter kommt wieder. Und irgendwann vertraut es darauf und hofft, dass es immer so sein wird. Aus dieser Erfahrung kann dann die weit über unsere irdisch-menschliche Wirklichkeit hinausgehende, transzendente Hoffnung wachsen, dass ich als Mensch letztlich nie allein gelassen bin. Selbst im Sterben und im Tod nicht. Auch wenn das eine nicht zu beweisende religiöse Glaubensüberzeugung ist, so ist sie doch nicht aus der Luft gegriffen. Sie basiert auf Erfahrungen und sie hat direkte Auswirkungen auf meine Lebensführung und darauf, wie ich mich der Herausforderung des Sterbenmüssens stelle. Es ist so, wie ich zu Beginn gesagt habe. Wie wir auf unser Sterben, auf unseren Tod zugehen, hängt entscheidend davon ab, wie wir leben. Wer versucht, sein Leben mit Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung zu führen, der hat die Chance, mit größerer Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung seinem Tod entgegenzusehen. Und dazu kommt, wie wir das Sterben erleben, mehr mit zuversichtlicher Hoffnung oder eher in Angst oder gar Verzweiflung, das hängt auch von den Vorstellungen ab, die wir uns vom Tod machen und von Gott und von dem, was danach kommt. Auch da habe ich in Radio Horeb schon einen Vortrag gehalten, Gott ist ganz anders. Zum Schluss möchte ich sagen, die hoffnungsvollen Bilder der Bibel vom Sterben wollen uns ermutigen, mit Vertrauen auf den Tod zuzugehen. Sie wollen uns beim Schritt durch das Tor des Todes die Zuversicht geben, dass wir nicht allein sind. Manchmal spüre ich das sogar jetzt schon. Jesus ist uns diesen Weg vorangegangen und begleitet uns. Er hat uns unsere Wohnung, unser Zimmer bereitet, in dem wir umgeben sind von der Liebe Christi. Wir können uns dort einkuscheln. In dieser Liebe werden wir uns selber erkennen. Und das wird uns so verwandeln, dass wir alles durch das Licht dieser Liebe schauen und selber ganz Liebe werden. Das ist Ewigkeit, das ist Himmel, das ist Vollendung. Sie merken, ein wunderbares Thema, sich mit dem Tod zu beschäftigen, hilft uns, richtig zu leben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Danke, Pater Christoph. Ist am Ende alles aus? Da muss noch was kommen. So haben wir den Vortrag überschrieben. Und ich möchte jetzt sagen, ja, liebe Zuhörer, da kommt etwas. Drei Bilder haben Sie uns nahegebracht, Pater Christoph, nämlich, dass uns selbst Jesus eine Wohnung bereitet, dass er dasteht, dass er uns vorausgekommen ist. Gegangen ist und uns dann erwartet und dass wir getragen werden von Engeln in Abrahams Schoß, so wie im Paradies. Und das dritte Bild, ja, vom Himmel, wo sie sagen, Gott selbst ist der Himmel. Und ich weiß von vielen Menschen, die sagen, dass sie eine Ahnung haben vom Himmel. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen. Natürlich, die Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, vor dem, was wird sein, wenn ich nicht mehr da bin, die wird uns niemand nehmen. Und letztendlich werden wir auch alleine diese letzten Schritte in unserem Leben gehen. Und dennoch hilft es uns Menschen, wenn wir das, was wir schon erfahren haben, an Freudigem und vielleicht auch doch an auch Nachdenklichem, wenn wir das miteinander teilen. Heute in der Lebenshilfe beschäftigen wir uns mit einem der brennendsten Themen, die uns Menschen hier auf Erden beschäftigen. Ein Thema, das aber auch gerne verdrängt wird. Ein Thema, das auch mit dem Altern zu tun hat, dass gerade Menschen, die dem Älterwerden entgegengehen, sich immer sehr, sehr jugendlich anziehen, weil sie sagen, nein, ich möchte mich einfach auch nicht mit dem Aushauchen des Lebens, das mir ja schon körperlich auch anzusehen ist, da möchte ich einfach keine Gedanken, keine Energie reinstecken. Und dennoch sind Gedanken um das Lebensende existenziell für uns Menschen, die auch einfach unsere Lebensqualität bestimmen. Pater Christoph hat eben schon gesagt, tief in uns drin, in unserer Seele, da leben Bilder und Symbole, da leben Hoffnungen und Ahnen, die sich mit unserem Tod auseinandersetzen und die sehr wohl unser Leben und unseren Umgang mit Tod und Sterben bestimmen. Wir möchten heute ein Stück des Weges mit Ihnen zusammen gehen und mit Ihnen über den Tod austauschen, über die Frage, was kommt nach dem Tod? Die Leitungen sind gefüllt. Ich bedanke mich für Ihre Anrufe. Und als erstes möchte ich nun Frau Surner aus einem der südlichsten Teile Deutschlands begrüßen, mich aus dem kleinen Walzertal. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mir erstmal vergelt's Gott sagen für den tollen Vortrag. Und möchte dazu sagen, ich bin wirklich ganz überrascht, dass Keisner hat alle, jeder Zweite glaubt nur an ein Leben nach dem Tod. Also für mich ist das klar wie Kloßbrühe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil das ist ja ein Grundstock des Glaubens eigentlich. Und ich stirb, dass ich danach leben kann, dass ich danach bei Gott sein darf. Und eigentlich kann man sich ja freuen auf den Tod, weil im Endeffekt ist es der Weg dorthin. Wir sind, ich sage immer, das Leben ist wie so eine Waschstraße, also wir haben unsere Fehler und gehen dann in die Waschstraße, also so zum Sakrament der Beichte und kommen dann wieder sauber raus und irgendwann ist es einfach die letzte Waschstraße und dann geht die Türe auf und dann sind wir beim Herrgott. Also das ist für mich ganz, ganz klare Sache, also da, wie wenn man es wüsste, also ja,
Sanz, also möchte ich nochmal sagen dazu. Sanz dafür sehr froh. Das ist ein Riesengeschenk. Ganz viele Menschen sind durch die verschiedensten Entwicklungen, das wäre jetzt ein langes Thema, auch ein philosophisches und psychologisches, sehr verunsichert. Sie sind sehr sicher und dafür dürfen Sie sehr dankbar sein. Und ich hätte eine Bitte als Priester, dass Sie Ihre Sicherheit immer wieder ins Gebet legen für die Menschen, die nicht sicher sind. Denn ganz viele Menschen sind verunsichert.
Dankeschön, Frau Surner, für Ihre mutmachenden Worte und auch das Bild. Das Leben ist eine Waschstraße, das uns immer wieder reinigt durch Lebenserfahrungen und dann natürlich auch durch die heilige Beichte. Und das Hinübergehen in das ewige Leben ist die letzte Station. Dankeschön. Frau Hildegard, Sie haben uns aus München angerufen. Guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen, Frau Hildegard.
Guten Morgen.
Sie sind jetzt live auf Sendung.
Ja, hier spricht die Frau Hildegard aus München. Ich habe jetzt aus eigener Erfahrung, möchte ich gerne den Hörern berichten, meine vielgeliebte Mutter starb als ich 12 war, Entschuldigung, ich habe Erkältung, bei uns schneit es und alles so. Also, ich habe mit Christus gehadert damals, dass er mir die Mama wegnahm. Also ich war so religiös und habe 3 Tage gebetet am Sterbebett. Das war früher so üblich, dass man die toten Verstorbenen 3 Tage in der Wohnung ließ und mit Kerzen und so weiter ehrte und betete. Ich habe 3 Tage lang gebetet, Tag und Nacht oder wie man so als Kind, und geweint und mein Vater geweint. Aber der Herr Jesus ist nicht die Mama ist nicht aufgestanden. Und es war gerade um die österliche Zeit, wo man an das Sterben, an Tod und Sterben dachte. Gut, und und 30 Jahre so circa später, dann hatte ich einen Traum. Meine Mama lag im Sarg, und zwar in der, so aufgebahrt, aber ohne dass ich sie sehen konnte, nur aus der Ferne am Altar vorne. Und wiederum so 10 oder 20 Jahre später hatte ich wieder einen Traum, in dem mir die Mutter im Traum lebendig erschien, und ich war dann ganz verwundert und fragte sie: Mama, wo warst du denn die ganze Zeit? Und ich war richtig eigentlich ein bisschen böse mit ihr, weil sie weg war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was sie mir antwortete. Und jetzt ist halt meine Frage, was hat die wirklich in der Zwischenzeit gemacht, nachdem sie mir doch 30 oder 15 Jahre später im Traum wirklich leibhaftig erschien. Und was hat die gemacht? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja so, nach dem Tode, der Mensch, der Geist, vergeht ja nicht, der bleibt ja irgendwo. Denn so sind wir Menschen ja entwickelt, auch in der Zwischenzeit vom Neandertaler bis heute, dass der Geist fortlebt und sich fortpflanzt in den Menschen und dazu führt, dass sie sich entwickeln. Aber was jetzt nach dem Tode für mich persönlich ist, für meine Mama weiß ich nicht. Die erschien mir nur. Und für mich persönlich wird es eine Erlösung werden, denke ich mal. Wenn man immer älter wird, wird man ja krank und hinfällig. Und ich lese oft jetzt schon die Sterbeanzeigen. Und da gefällt mir der Satz, und mit dem will ich enden. Und als der Weg steinig wurde und unwegbar, und auch da muss ich schon wieder weinen, da legte der Herr den Arm um mich und sprach: Komm heim. Ja, also da muss es doch eine Heimat geben. Also das,
vielen Dank.
Ich muss weinen, ich lege auf und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank für diesen Beitrag. Dazu vielleicht 2 Worte noch. Diese Hörerin hat sehr eindrücklich uns gezeigt, was ich im Vortrag anreißen konnte, nämlich das Hören auf die Träume. Und zweitens dieses Bild in ihrer eigenen Seele, ein sehr schönes Bild, dass er Jesus oder diese Erlösungsgestalt dich umarmt, in den Arm nimmt, heimkommen. Das ist ein weiteres schönes Bild, passt zu der Wohnung. Heimkommen. Wunderschön.
Dankeschön, Frau Hildegard, war das ein Anruf aus München. Jetzt bereichert unsere Runde hier die Frau Schröppel aus Regensburg. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Grüß Gott, Frau Schröppel.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich auch für diesen tiefschürfenden Vortrag. Ich bin 68 Jahre alt und ich habe wirklich 2 Gnadengeschenke bekommen. Ich durfte beim Sterben bei meiner Mutter dabei sein, 2001 und 2004 bei der Schwiegermutter. Und wir sind vor 4 Jahren nach Regensburg gezogen. Und da habe ich mein Brautkleid gesehen. Ich bin 40 Jahre verheiratet. Und dann dachte ich, was machst du mit dem Kleid? Und dann kam mir so der Impuls, Das wird dein letztes Kleid sein. Mhm. Und jetzt noch was ganz Humorvolles. Ich habe das meiner ganzen Familie erzählt und die Enkeltochter, damals so 5, 6, die sagte, oh, Oma, dürfen wir auf deiner Beerdigung dabei sein? Mhm. Da sieht man mal, wie unbefangen die Kinder da sind. Ja. Und jetzt zum Sterben meiner Mutter. Sie war nur 6 Wochen bettlägerig und 4 Tage auf der Pflege. Mhm. Und ich habe in diesen 6 Wochen, wir waren auch zuvor Silvester in Medjugorje und sie ist gestorben am 2. Februar. Und Mitte Januar habe ich gebetet, Herr, wenn du sie holst, hol sie an Maria Lichtmess. Mhm. Und in der Nacht, ich lag bei ihr im Zimmer, bin ich nachts um 3 aufgewacht und dachte, oh, ist so totenstille, bin zu ihr hin. Und da waren die Hände kalt und oben war sie noch ganz warm. Sie durfte sterben, wie sie sich immer gewünscht hat. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz zur Tür. Wie sie sich immer gewünscht hat, einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Mhm. Ich danke Ihnen für diesen Beitrag und möchte dazu kurz...
Der Beitrag mit der Schwiegermutter, sie war evangelisch. Mhm. Und ich habe ihr mal das gegrüßet, heißt du Maria, sie ist mit 93 gestorben, auch bei uns. Und habe ich es gegrüßet, heißt du Maria, gesagt, welches schönes Gebet das für uns Katholische ist. Und da hat sie mich aber sehr kritisch angeguckt, sozusagen, oh, sie will mich wohl katholisch machen und hat es nie wieder irgendwie gebetet. Mhm. Aber in der Sterbestunde, weil sie sich genauso verhielt wie meine Mutter, sie hat mit den Augen nach oben geguckt und ich habe gemerkt, sie sieht was oder sie sieht jemanden. Mhm. Und sie waren beide ganz ruhig. Und die, bei der Schwiegermutter war es so, ich sagte dann, ich bete jetzt einen Rosenkranz, bin aber nur zum Glaubensbekenntnis gekommen und habe am Schluss Auferstehung des Todes und das ewige Leben und ich nehme ewiges Leben in den Mund. Sie schaut mich ruckartig an und die Augen brechen. Mhm. Das sind zwei wunderschöne, darum konnte ich dann auch... ja, darum ist auch mein Brautkleid das letzte Kleid geworden, weil das für mich die Hochzeit schlechthin ist im Himmel.
Also vielen Dank für diese sehr eindrücklichen Erfahrungen und Bilder. Ich möchte die aufgreifen. Brautkleid, sehr schöne Idee, wunderbare Idee, ist kompatibel mit unserem Taufkleid. Wenn wir die Säuglinge anziehen zur Taufe mit dem weißen Taufkleid, ist das quasi dasselbe Bild, wenn sie ihr Brautkleid, meistens weiß, anziehen zur neuen Geburt in die andere Welt. Zweitens, sie haben die Erfahrung mit Gebet gemacht. Sie durften bei beiden, Mutter und Schwiegermutter, erfahren, dass ihr Gebet wirkt. Das möchte ich dringend unterstreichen. Drittens, beide haben ruhig und mit ihrer Wahrnehmung in eine andere Wirklichkeit waren auf einer anderen Ebene, obwohl sie gestorben sind, im Sterben waren, sehr wach. Sie haben das sehr gut geschildert, danke dafür. Und viertens, all diese Erfahrungen, die Sie uns so lebendig geschildert haben, sind sehr mutmachend für unser eigenes Leben und Sterben. Dankeschön.
Genau, danke schön. Frau Schröppel aus Regensburg hat uns erfreut mit diesen Zeugnissen. Vielleicht an dieser Stelle, liebe Hörer, wir sind in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb und wir haben eine Live-Sendung. Das heißt, Hörer rufen live bei uns in der Sendung an und dann kann es wie bei Frau Schröppel auch schon mal an der Tür klingeln oder auch andere Nebengeräusche geben. Da bitten wir um Ihr Verständnis. Frau Nöth, Sie sind unsere nächste Hörerin aus Triefenstein in Unterfranken, haben Sie uns angerufen.
Ja, guten Tag, hier ist Inge Nöth. Ich bin erst spät zu dem Vortrag dazugekommen, aber was ich noch gehört habe, hat mich tief getroffen und beeindruckt, weil es so vieles widerspiegelt, was ich auch denke oder erlebe. Ich bin 63 Jahre alt und ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Stufen erlebt von Wachstum, von Unglauben erstmal, von Glaubenserfahrung, von Wachstum. Als ich 30 war, habe ich ein großes Gnadengeschenk bekommen. Jesus hat mich gefunden. Ich habe ihn gefunden. Und dann ging mein Weg weiter. Und ich habe gesucht, ich war nie zufrieden mit dem, was ich erfahren habe. Ich wollte immer weiter. Und es gab damals auch eine Zeit, da fühlte ich mich sehr, sehr ungeborgen. Also ich war so ein Mensch, der einfach überhaupt nicht wusste, wohin er gehört. Und obwohl ich umgeben war von lieben Menschen, ich hatte einen guten Mann, habe ich heute noch. Ich habe einfach eine grundsätzliche existenzielle Lebensangst gehabt.
Genau.
Und im Laufe dieser Glaubensentwicklung, wo mir Jesus immer näher kam, ich immer mehr Heilung, innere Heilung erfahren habe, ist dann auch mein Glaube, die Hoffnung und die Liebe gewachsen. Und ich immer mehr Heilung, innere Heilung erfahren habe, ist dann auch mein Glaube, die Hoffnung und die Liebe gewachsen. Und ich durfte dann, das kann ich heute noch nicht richtig fassen, ich habe wirklich auch zu Jesus geschrien in meiner Not. Und eines Nachts hatte ich einen sehr starken Traum, der mir heute noch in allen Einzelheiten bewusst ist. Ich war ein kleines Mädchen, bin auf den Baum geklettert und ich sehe mich noch auf den Baum klettern. Hilfe, das Kind fällt runter und in dem Moment war eine riesengroße Hand unter mir und ich bin in diese Hand hineingefallen.
Ja, wunderbar.
Und als ich aufgewacht bin, habe ich gewusst, es ist was anders in mir. Ich konnte das verstehen, ich konnte den Traum verstehen. Ich habe ihn auch mit mir bekannten Priester besprochen. Mhm. Und je weiter ich gegangen bin mit Jesus, desto mehr hat er mir auch die Augen geöffnet. Er sagt, die Bibel sagt ja, seid wachsam, lebt wach. Und wenn ich mich umschaue in der Natur, das ist mal die eine Seite, da gibt es nichts, was einfach, was er mal gelebt hat, einfach weg ist. Es wird nur verwandelt. Mhm. Und dann der Glaube an Jesus Christus, der auferstanden ist. Wenn Jesus auferstanden ist und wenn er mir sagt, ich bereite dir eine Wohnung, das glaube ich, das darf ich glauben und ich weiß, dass dieser Glaube ein riesengroßes Gnadengeschenk ist, für das ich oft täglich danke. Und ich fühle mich heute wirklich geborgen, obwohl es auch Zeiten gibt oder mal Momente, wo eine Störung ist in diesem Glauben. Aber ich kann dann mit einem Glaubensschritt und einer Entscheidung auch wieder weitergehen. Mhm, genau. Und so habe ich heute auch keine Angst mehr vor dem Tod. Mhm. Damals, als ich ungeborgen mich gefühlt habe, hatte ich große Angst vorm Sterben. Mhm. Das habe ich heute nicht mehr. Im Gegenteil, ich freue mich, dass ich dann wirklich diesen Jesus, den ich heute schon erfahre, ganz begegnen kann. Da freue ich mich drauf und ich bin neugierig. Und das wollte ich einfach als Zeugnis weitergeben.
Das war ein großes Zeugnis, vielen Dank. Und wir sind in der Sendung Lebenshilfe und Ihr Zeugnis zeigt, dass echter Glaube in Verbindung mit Hören auf Träume, auf unser Unbewusstes, mit Gnadengeschenken, wie Sie schön gesagt haben, nämlich dass Jesus ihnen begegnet ist und sie ihm nach und nach umgestaltet, von Angst in Neugier und Glaubenssicherheit. Ja, das ist genau mein Ansatz. Echter Glaube muss dem Leben dienlich sein. Echter Glaube ist echte Lebenshilfe. Danke für Ihr Zeugnis.
Ja, ich bedanke mich bei allen Hörern, die diese Sendung ganz sehr bereichert haben. Und wir können doch die Überschrift, die wir gewählt haben für die Sendung, Pater Christoph, die können wir doch wirklich jetzt umändern. Ist am Ende alles aus? Da muss noch was kommen, dass wir sagen, da kommt noch etwas. Da dürfen wir uns sicher sein.
Ja, wir können uns im Glauben und im Vertrauen sicher sein. Es wird immer wieder angefochten werden. Es ist diese existenzielle Angst in uns da, die aber eben ins Gespräch kommen darf mit der existenziellen Hoffnung und dem Vertrauen. Das ist ein Übungsprozess und wir haben schöne Geschichten gehört vom Sterben, aber es gibt auch schreckliche Geschichten vom Sterben, wo Menschen nicht leicht gehen können. Also es bleibt bis zuletzt offen, ob wir leicht gehen können. Deswegen ist es wichtig, darum zu beten. Die Altvorderen haben immer, und das dürfen wir moderne Menschen wieder neu lernen, um eine gute Sterbestunde gebetet. Und das empfehle ich Ihnen allen, dass Sie irgendwann damit anfangen, um eine gute Sterbestunde zu beten.
Und eines, wo wir das ja tun, es ist das Rosenkranzgebet, wo wir die Mutter Gottes bitten, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dankeschön, Pater Christoph. Ich möchte noch hinweisen auf Ihre Bücher und besonders auf das Buch Zeit für mich, Zeit für Gott, Seelennahrung für den Advent und die Weihnachtszeit. Und Sie haben uns schon Ihre Zeit geschenkt im Sommer, indem Sie nämlich das Buch aufgesprochen haben, das dann hier bei Radio Horeb gesendet wird. Herzlichen Dank dafür. Den Sendestart von dieser Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer, die sagen wir Ihnen dann geben wir Ihnen dann im Dezember bekannt. Nun bitte ich Sie zum Abschluss um Ihren Segen.
Das mache ich sehr gerne. Mhm. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen, sagte im Mittelalter Andreas Gryphius. Und heute dürfen wir dagegen halten, mitten wir im Tod sind vom Leben umfangen. Das heißt, es ist ein ewiges Hin und Her zwischen Tod und Leben jeden Tag. Wenn wir uns im Glauben auf dich, Jesus, ausrichten, dann werden wir erfahren, dass du den Tod überwunden hast, uns eine Wohnung bereitest, uns das Bild des Abrahams Schoß und der Engel geschenkt hast und das Bild der ewigen Heimat, des Heimkommens, des Paradieses. So bitte ich dich, hilf uns Christen, Zeugnis zu geben, wie eine Stadt, die auf einem Berge liegt, hinauszustrahlen mit unseren Hoffnungs-, Glaubens- und Vertrauensgedanken wie Leuchttürme in die dunkle Welt. Dazu segne uns der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke, Pater Christoph. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörer. Wiederholt wird diese Sendung heute Abend zur gewohnten Zeit um 23 Uhr, also am Abend um 11 Uhr. Gerne nehmen Sie auch unser Podcast-Angebot in Anspruch. Auch diese Sendung können Sie herunterladen oder sich eine CD bestellen und die wichtigen Gedanken noch einmal hören, die Bilder verinnerlichen, vielleicht auch zum Anlass nehmen, zu meditieren in Ihrem Gebet, in Ihrer stillen Zeit, während der Eucharistie, während der Heiligen Messe, nach dem Kommunionempfang. Eine sehr bereichernde Sendung. Ich bin jetzt ja auch noch etwas jünger, aber wie sagen manche Menschen so, wir wissen nicht Zeit und Stunde. Und in diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden, dass wir den hoffnungsvollen Blick auf den Himmel immer mehr verinnerlichen. Alles Gute wünscht Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.